sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als Predigttext begleitet uns heute Vormittag ein kurzer Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Im zweiten Kapitel heißt es in den Versen 1 bis 4, ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eigentlich ein ziemlich großer Begriff, der da drin vorkommt, wenn Paulus von fast vollkommener Freude redet. Fast vollkommen. Da fehlt ja eigentlich nicht viel zur Vollkommenheit. Da ist vielleicht nur noch ein Miniaturschatten hin zur vollkommenen Freude. Und wenn Paulus sowas schreibt, dann kommt man natürlich auf den Gedanken, Donnerwetter, sehr beneidenswert, wie es dem wohl gegangen sein muss, dass er sich so in einem Hochgefühl befindet. Wann können wir das von uns sagen? Dass wir mal in einem Zustand der fast vollkommenen Freude sind, dass so gut wie nichts mehr fehlt zur Vollkommenheit. Wenn wir genauer hingucken, dann sehen wir eigentlich viel häufiger nicht die fast vollkommene Freude, die uns umspielt, sondern wir kommen sehr viel schneller zur Unzufriedenheit. Man kann es ja mal ganz kurz probieren. Kann sich jeder überlegen, wann habe ich so etwas wie fast vollkommene Freude schon mal erlebt? In welchem Zusammenhang, bei welchem Anlass? Und an wie viele Situationen erinnere ich mich, an denen ich unzufrieden war? Ich glaube, die Waage schlägt da schon ganz schön eindeutig aus. Und wenn man dann denkt, dass es dem Paulus ja so super gut gegangen sein muss, als er diese Zeilen schreibt, dann liegt man natürlich falsch. Als er diesen Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt, da sitzt er hinter ganz dicken Gefängnismauern. Und diese Briefe, sie waren die einzige Möglichkeit, um die Verbindung zu halten nach draußen mit den Gemeinden. Und Paulus hing ganz besonders an den Philippern. Und auch deswegen schreibt er von seiner Freude nicht so kühl, distanziert und abgehoben, sondern mit Anteilnahme, mit Eifer und mit Leidenschaft. Können wir das auch? Mit Leidenschaft und Eifer von der Freude reden und schreiben? Oder ist uns das alles viel zu weit weg? Oder laufen die Worte des Paulus an uns runter wie die Regentropfen am Regenmantel? Ganz besonders, wenn es dann Mahnende sind. Wollen wir sie hören oder lassen wir sie abtropfen? Wie kann es uns gehen mit Worten, die uns bewegen? Ich möchte es versuchen, mit zwei Situationen darzustellen, von denen die Filmindustrie drunter schreiben würde, jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist zumindest nicht beabsichtigt. Die Situationen sind ausgedacht und doch in ihnen keimt ein ganzes Stück Wirklichkeit. Es sind Situationen, in denen sich Menschen als in sich selbst gefangen erleben. Stellen wir zum Beispiel ein Ehepaar vor, das miteinander seine Probleme hat. Und es hört diese Worte des Apostels Paulus bei der Trauung einer Nichte. Sie hören sie als Schriftlesung. Was geht den beiden durch den Kopf? Ich denke als zweites auch an zwei Geschwister im etwas höheren Alter, die auseinandergeraten sind im Zuge einer Erbstreitigkeit. Und die sitzen im Gottesdienst und hören diesen Text. Schauen wir mal zu unserem Ehepaar. Über 20 Jahre verheiratet, die Kinder sind aus dem Haus, sie sitzen in diesem Traugottesdienst. Sie hören diesen Text als Schriftlesung. Der Mann schaut verstohlen zu seiner Frau rüber und fragt sich, warum sind wir heute Morgen eigentlich so aneinander geraten. War doch eigentlich bloß eine Kleinigkeit. Aber ein Wort gab das andere und plötzlich war Feuer unterm Dach. Und er erinnert sich an die Liebe, die die beiden zusammengeführt hat, vor so vielen Jahren. Er erinnert sich dran, an dieses Gefühl, wir zwei, wir gehören zusammen. Wir bleiben beieinander. Und was hat sich dann so dazwischen geschoben? War es die säuberliche Auftrennung der Aufgaben in Haushalt und Beruf? War es die wachsende Beanspruchung, die kaum mehr Zeit ließ, um miteinander was zu unternehmen? Wo ist eigentlich die Zeit hin? Wie Sand zwischen den Fingern zerronnen. Und dann denkt er sich, irgendwann stimmt, da waren wir dann so weit, dass jeder von uns nur noch darauf bedacht war, die eigenen Lebensvorstellungen zu verwirklichen. Alles funktionierte irgendwie. Aber dieses vertraute Miteinander, das wir uns bei unserer Trauung versprochen haben, das ist jetzt irgendwie zu kurz gekommen. Die Frau, die neben ihm sitzt, sie spürt diesen vorsichtigen Blick zur Seite. Sie hält den Kopf unten, damit keiner die Tränen sieht, die ihr bei Trauungen natürlich grundsätzlich in die Augen treten. Aber an diesem Tag ist es nicht nur das Mitfühlen mit der Nichte, es ist nicht nur die Sentimentalität. Nein, es ist etwas anderes, was sich bewegt. So geht ja der Gedanke durch den Kopf, was tun wir eigentlich für unsere Ehe? Gerade habe ich gehört, tut nichts aus eitler Ehre. Wieso dann eigentlich die vielen kleinen Machtkämpfe, diese Angst, zu kurz zu kommen, diese vielen kleinen Ersatzversuche, Zuwendung zu erhaschen? Wieso diese vielen kleinen Verletzungen, wenn einer versucht, sich dem anderen gegenüber durchzusetzen. Da sitzt sie da mit ihren Tränen in den Augen und denkt, alles ist irgendwie leer geworden. Die Kinder sind aus dem Haus. Schön, wir haben uns aneinander gewöhnt, aber es ist keine gute Gewohnheit, wie sich das entwickelt hat. Es gibt viel zu viele Gewohnheiten, die wir aneinander ertragen, und unter deren Disteln die Liebe erstickt. Dann denkt sie weiter, ich spüre ja, dass er mich gerade anschaut. So hat er schon lange nicht mehr rübergeguckt. Wie soll ich jetzt reagieren? Seine Hand suchen? Sie wagt's. Und sie spürt, wie gut es tut, diese Hand zu spüren. Und sie denkt sich, das muss es sein, was in diesem Text des Paulus mit gleicher Liebe beschrieben ist. Der Liebe, die den anderen wahrnimmt, die ihn ernst nimmt. Die ist wie ein Mantel, unter dem man schlüpfen kann. Und sie denkt sich, hoffentlich können wir nachher drüber reden. Die zweite Situation, die ich mir vorstelle aufgrund des Briefs des Paulus. Ein Geschwisterpaar, zwei Schwestern, Mitte 60, im Ort aufgewachsen. Sie gehen regelmäßig in den Gottesdienst am Sonntag früh. Das haben sie im Elternhaus so gelernt. Und sie waren ihr Leben lang mit der Kirchengemeinde verbunden. Und sie haben auch schöne Jahre miteinander erlebt, bis zum Ende der Schulzeit. Doch dann wurde es schwierig. Die eine, die konnte aus dem Haus, konnte einen Beruf erlernen. Die andere musste zu Hause bleiben, weil die Kräfte der Eltern nachließen. Es war ein großes Haus mit Garten zu versorgen und früher auch noch eine Landwirtschaft. Die ältere von den beiden zog in die Stadt. Stadtluft macht frei, war erfolgreich im Beruf und die jüngere von den beiden ging über Jahre auf in der Pflege der Eltern. Sie hatte viel weniger Zeit für ihre eigenen Interessen. Eine Familie gründen konnten beide. Allerdings, bei beiden musste es sparsam zugehen in den Anfangsjahren. Geld war knapp. Vor allem nach dem Bau des Hauses. Und dann, irgendwann, trat der sogenannte Erbfall ein. Die Eltern waren gestorben. Und der Streit ging los. Wer hatte sich wodurch welches Anrecht am Vermögen der Eltern erworben? Die zwei, sie konnten sich nicht einigen. Irgendwann gingen sie ohne Gruß auseinander und sahen sich nur selten. Meistens dann, wenn die größere Familie zusammenkam bei Hochzeiten oder Beerdigungen. Rechtlich und notariell hatte man alles schließlich regeln können. Aber die inneren Verletzungen, die kann man nicht so leicht auf die Seite schieben. Und so nahm das Leben seinen Lauf, die Kinder der beiden gingen aus dem Haus, die eigenen Wege, und seit nunmehr 5 Jahren sind beide verwitwet. Leben wieder im gleichen Dorf. Aber das Leben war einsamer und kälter geworden. Sie sahen sich ab und zu im Gottesdienst, aber 5 Reihen Abstand, die mussten schon sein. Und jedes Mal, wenn sie sich sahen, gab es bei beiden so einen kleinen Stich ins Herz. Und dann hören sie an einem 7. Sonntag nach Trinitatis den Predigttext, wo von herzlicher Liebe die Rede ist, von Barmherzigkeit, von Einmütigkeit und dass sie einträchtig sein sollen. Sie hören das, tut nichts aus Eigennutz. Sie hören auch das Wörtchen Demut. Die Demut eben, die den anderen höher achtet als sich selbst. Und es fängt an zu arbeiten. Eigennutz. Jawohl, Eigennutz war es doch gewesen, was die beiden Schwestern auseinandergebracht hat. Jede von beiden hatte das Geld ja auch aus guten Gründen gebraucht, aber war jetzt im Alter die Fähigkeit, unbefangen miteinander zu sprechen, nicht viel, viel wertvoller als dieses ganze Geld? und war das gute Gewissen. Nicht weitaus teurer als sein hoher Kontostand. Und eigenartigerweise, dies ging beiden Schwestern in diesem Gottesdienst durch den Kopf. Und wer genau hinschauen konnte, der konnte vielleicht wahrnehmen, dass es sogar ein schüchternes Nicken der einen gab. Und einen kurzen Blickkontakt zur anderen rüber. Aber so einfach war es nicht. Was würden denn die anderen sagen, die von diesem Streit wussten? Was würden die eigenen Kinder sagen, wenn man sich jetzt so plötzlich nach so vielen Jahren aufeinander zubewegt? Und doch, wie hieß es am Schluss des Predigttextes? Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ein freundliches und ehrliches Miniaturlächeln, das könnte doch nachher gehen an der Kirchentüre. Auch wenn es mit dem Händedrücken noch nicht so klappt. Liebe Schwestern und Brüder, fällt Ihnen heute zum Thema Unzufriedenheit auch mehr ein als zum Thema vollkommene Freude? Überwiegt die Last im eigenen Leben, die Erschöpfung, ob der vielen Arbeit oder vielleicht die Erleichterung, dass doch eigentlich so viel auf die Beine gestellt wurde? Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht viel spekulieren oder fantasieren. Man kann es ja mal ausprobieren. Wenn einer ins Gesicht des Gegenübers oder Nebenmenschen guckt und tief in die Augen schaut, glänzt da Freude drin? Oder sind die Augen verschleiert durch die Erschöpfung oder gar Unzufriedenheit? Und ich denke, da wären dann viel, viel mehr Geschichten zu erzählen und zu erfahren, als die, die ich gerade erzählt habe. Manchmal muss ich gestehen, Paulus hat recht. Aber in all dem, da triumphiert er nicht, da triumphiert ein anderer, da triumphiert Christus. Es regiert Christus, wenn sich etwas bewegt in den Herzen, wenn etwas in Bewegung gerät in den Köpfen und in den Händen der Menschen. Paulus schreibt von Christus, er ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. Und so stellt er uns, auch wenn er schreibt, von fast vollkommener Freude, kein Ideal der Vollkommenheit vor Augen, wenn er da in den Zellen seines Gefängnisses den Stift in der Hand hat. Und diesem Ideal jagt Paulus auch gar nicht nach, wenn er von vollkommener Freude schreibt. Paulus geht's um das Wirken und um die Gestalt Christi. Und der wirkt durch alle Mauern hindurch, sei es Gefängnismauern oder sei es seelische Mauern. Der kommt durch. In ihm erkennt Paulus das Urbild, das Vorbild auch für unseren Umgang. Deshalb wird dieser Text bei Trauungen oft gelesen. Wird die gegenseitige Achtung und Liebe, die gleich ist und keinen überfordert, genannt. Und deshalb aber auch sich in Beziehungsfeldern, die sich verhakt haben, nicht unbeweglich halten. Und erlittene Verletzungen nicht wie Wunden, die man offen hält, immer wieder aufreißen. Der Eitelkeit nicht die Ehre geben, stattdessen einen neuen Anfang wagen und dem Evangelium Gestalt geben. Dazu fordert Paulus uns auf. Deshalb immer wieder dem anderen begegnen mit Freundlichkeit, Demut und Zuneigung. Denn Da knüpfe ich an den letzten Sonntag an. Im Mitmenschen begegnet uns ja auch der Christus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.